Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Man stelle sich vor, Robert Habeck erscheine bei der Premiere des neuen Volkswagen Polo und erkläre, der Wagen müsse anders heißen, denn er sei als Polo-Pferd total ungeeignet. Der Kunde werde folglich in die Irre geführt, fordert Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen zu einem amüsanten Gedankenexperiment auf. Auch der Passat müsse umbenannt werden, denn der Name suggeriere, man habe es hier mit einem warmen Wind zu tun, während das Auto in Wirklichkeit aus dem für sehr kalte Winde bekannten Niedersachsen komme und vielleicht Worpswede Diesel, aber nicht Passat heißen könne. Vermutlich würde man den Wirtschaftsminister für verrückt erklären. Marks Gedankenexperiment kommt natürlich nicht von ungefähr und hat mit Italien zu tun. Die äußerst rechte Regierung unter Giorgia Meloni sagte, das neue Modell des Alfa Romeo dürfe nicht Milano, also wie die italienische Stadt, heißen, weil es in Polen gebaut worden sei. Sie erklärte den Namen Alfa Milano für gesetzeswidrig und machte offenbar so viel Druck, dass der Stellantis-Konzern nun mit einem enormen Aufwand alle Milano-Schilder abschraubt, Broschüren neu druckt, Websites neu gestaltet, Werbefilme neu drehen muss. Der Wagen heißt ab sofort Alfa Romeo Junior. Auch Lars-Henrik Gass, der Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, musste mit erheblichem Aufwand umdisponieren. Allerdings wegen des Drucks von ganz links. Darüber berichtet Alexander Menden in der Süddeutschen Zeitung. Der Hintergrund? 2 Wochen nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober rief Gass bei Facebook dazu auf, an der Solidaritätsbekundung für Israel am Brandenburger Tor teilzunehmen. Zeigt der Welt, dass die Neuköllner Hamas-Freunde und Judenhasser in der Minderheit sind, schrieb er. Als Reaktion auf seinen Aufruf sei von einer anonymen Quelle eine Nachricht an die internationale Filmgemeinschaft online gestellt worden. Die Quelle warf ihm vor, alle Personen, die sich mit der palästinensischen Befreiung solidarisch zeigten, auf gefährliche Weise zu dämonisieren. Darauf sei ein kaum verschleierter Boykottaufruf gefolgt, so Alexander Menden weiter in der SZ. Etliche Filmschaffende sagten daraufhin ihre Teilnahme am Festival ab. Er habe sich in seinem Post doch nur gegen jene gewandt, die in Berlin-Neukölln vor Freude über den Hamas-Angriff auf Israel gefeiert hätten, betont Festivalleiter Gass auf Nachfrage der SZ. Ein Problem habe er besonders mit der anonymen Kritik an ihm. Die Möglichkeit eines Dialogs ist nicht gegeben, nicht nur weil man nicht weiß, wer dahinter steckt, sondern auch, weil eine Kampagne jede Diffamierung der Welt in Umlauf bringen könne. Und da halten viele schnell für wahr, was in Wirklichkeit verdrehte Tatsachen oder Lügen sind. Falls Sie jetzt fragen, was denn Wahrheit sei, hier ein Vorschlag. Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt. Diese Definition stammt von Hannah Arendt. Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie zitiert sie in der Taz, in der er fragt, wird das Aufschneiden und Lügen autoritärer Charaktere gar zum Massenphänomen? Er meint, nach Trump und dem Fall des US-amerikanischen Politikers George Santos, der seinen Lebenslauf fast komplett zusammengelogen hat. Der deutsche Santos scheint auch schon aufgetaucht zu sein, schreibt Leggewie, in Gestalt des AfD-Spitzenkandidaten zur Europawahl. Der in Dresden ansässige Maximilian Krah behauptet, Mitglied einer Rechtsanwaltssozietät im schwäbischen Biberach zu sein. Die Kanzlei hat einer lokalen Zeitung erklärt, er ist kein Mitarbeiter oder Angestellter unserer Kanzlei und bearbeitet hier auch keine Mandate. Der Kanzleichef bestätigte, Krah sei in seiner Kanzlei 0,0 aktiv. Er sei auch noch nie in Biberach gewesen.